ARD.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Klaas Christoffersen. Die Redaktion hat Tabea Panda. Im Gazastreifen soll es ab dem Wochenende Feuerpausen für Polio-Impfungen geben. Beim israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind mindestens 16 Menschen gestorben. Und die EU-Verteidigungsminister beraten in Brüssel über Milliardenhilfen für die Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 30. August um 7.30 Uhr. Damit 640.000 Kinder im Gazastreifen gegen Polio geimpft werden können, sollen die Angriffe wohl zeitweise unterbrochen werden. Israel habe mehrstündigen Feuerpausen zugestimmt, so die Vereinten Nationen. Aus New York berichtet Charlotte Voss.
Es ist ein ambitioniertes Vorhaben und Israel hat seine Unterstützung zugesichert. Ab Sonntag soll im Gazastreifen geimpft werden, immer von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. In diesem Zeitraum gibt es keine Angriffe, so die Vereinbarung der federführenden Weltgesundheitsorganisation mit Israel. Sicherheit sei sowohl für die Impflinge und deren Familien als auch für die mehr als 2000 Helfer vor Ort wichtig, betont Dirk Peppercorn. Der WHO-Vertreter in Gaza war extra nach New York zu einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen zugeschaltet worden. Alle müssten ungehindert zu den medizinischen Einrichtungen kommen, so Peppercorn, wohlgemerkt in einem massiv zerstörten Umfeld, in dem Hygienestandards kaum mehr einzuhalten seien. Dennoch sei er zuversichtlich, meinte Peppercorn weiter, auch dass die Absprachen zu den Feuerpausen eingehalten werden.
We need this humanitarian pauses. There's an agreement on that, so we expect that all parties will stick to that.
Der zunächst auf 9 Tage ausgelegte Plan von WHO und anderen UN-Einrichtungen sieht vor, 640.000 Jungen und Mädchen zu impfen. Die ersten 3 Tage in Zentral, die nächsten 3 in Süd und die letzten 3 Tage in Nordgaza. In 4 Wochen beginnt dann die für den vollen Schutz notwendige 2. Runde. Am Ende soll eine Impfquote von 90% erreicht sein, um die Ausbreitung von Kinderlähmung innerhalb und außerhalb Gazas zu vermeiden. Bis jetzt sind mehr als 1,2 Millionen Impfdosen eingetroffen. In den nächsten Tagen kommen weitere. Das Poliovirus war zuerst in 2 Städten im Gazastreifen im Abwasser nachgewiesen worden. Die erste Infektion ist kürzlich bei einem Säugling nachgewiesen worden.
Im nördlichen Westjordanland geht der israelische Militäreinsatz weiter. Mindestens 16 Menschen sind dabei bereits gestorben, so die Angaben von palästinensischer und israelischer Seite. Darunter soll auch ein Kommandeur der Al-Quds-Brigade, des bewaffneten Arms der Hamas, sein. Mehrere Viertel werden palästinensischen Quellen zufolge belagert.
Dabei handelt es sich um Flüchtlingslager, in denen vertriebene Palästinenser zum Teil seit Jahrzehnten leben. Israels Truppen gehen dort sehr heftig vor, sagt auch Ilan Segev, der frühere Koordinator des israelischen Geheimdienstes Shin Bet für Tulkarem und Jenin, sprach im Israel-Radio. Heutzutage gehen sie sehr massiv in die Flüchtlingslager. Das sieht man am schweren Gerät, das reingebracht wird. Nichts bleibt stehen. Ob es nun Maschinen sind, die Straßen aufreißen oder große Bulldozer, die alles platt machen, was vor ihnen liegt. Man muss eines verstehen. Flüchtlingslager, das ist ein Haufen voller Häuser. Die Häuser stehen teilweise einen halben Meter voneinander entfernt. Ich ziehe es vor, dass ein Haus zerstört wird, bevor ein Soldat verletzt wird. Und das wird heutzutage gemacht. Sie gehen mit schwerem Gerät rein und säubern das Gebiet. Doch mit dem massiven Einsatz wächst auch die Wut bei der palästinensischen Bevölkerung. Segev, der frühere Geheimdienstmann, befürchtet, dass die Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober angegriffen hatte, jetzt, wo die Lage in Gaza für sie schwierig ist, ihre Aktivitäten im Westjordanland ausweiten könnte. Umfragen belegen, dass die Hamas, die eine palästinensische Partei mit bewaffneten Unterorganisationen ist, dort in der Bevölkerung hohe Sympathiewerte genießt. Mustafa Barghouti, ein palästinensischer Politiker und Menschenrechtsaktivist, sieht im Interview mit dem Fernsehsender CNN einerseits die Tendenz, die Bedrohung größer zu machen, als sie ist. Andererseits sieht er nur eine Lösung.
There is an intentional Israeli effort to exaggerate.
Es gibt israelische Bemühungen, die Stärke und Fähigkeiten einiger Palästinenser, die in diesen Lagern kämpfen, größer zu machen, als sie sind. Ja, es gibt eine kleine Gruppe junger Männer, die Waffen tragen, aber das ist nichts im Vergleich zur Macht der israelischen Armee. Und sie müssen all diese Operationen und die ethnischen Säuberungen nicht durchführen. Der einzige Weg für Israel, da rauszukommen, ist, die Besatzung zu beenden. Und Länder wie die USA und europäische Länder sind verantwortlich dafür, Druck auf Israel auszuüben, damit die Besatzung endet.
to stop the occupation.
Danach sieht es allerdings nicht aus. Einerseits scheint es in der Europäischen Union derzeit keine Mehrheit für den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zu geben, der gefordert hatte, Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Minister wegen ihrer Unterstützung für gewaltbereite Siedler zu verhängen. Und gleichzeitig stehen die USA bei ihrem Versuch, eine Waffenruhe in Gaza zu vermitteln, vor dem Scheitern.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv. In Israel selbst bereitet man sich inzwischen auf einen traurigen, für viele traumatischen Jahrestag vor. Am 7. Oktober soll im Land an die Opfer des Terrorüberfalls durch die Hamas erinnert werden. Doch darüber, in welchem Rahmen und unter wessen Federführung das Gedenken stattfinden soll, gibt es Streit. Und der macht deutlich, wie gespalten Israel weiterhin ist. Tim Assmann berichtet.
Ein leichter Wind macht die Nachmittagshitze etwas erträglicher im Kibbuz Nachal Oz. Matan Weiss steht im Schatten vor dem Gemeinschaftszentrum, einem hellen Betonklotz. Zahlreiche Einschusslöcher erinnern an den Überfall vom 7. Oktober. Rund 450 Menschen lebten damals hier. Matan Weiss war an jenem Samstag zufällig nicht da. Nun ist er einer von 30, die zurückgekehrt sind nach Nachal Oz. Wie ist es, wieder hier zu sein? Ein kaltes, ausgehöhltes Gefühl. Es fällt mir schwer, keine herumrennenden Kinder oder Familien hier zu sehen. Einerseits tut es gut, wieder zu Hause zu sein, und andererseits hat es sich verändert. Und ohne unsere Geiseln fühlt es sich auch nicht wie ein Zuhause an. Wenn der Staat Israel am 7. Oktober mit einer zentralen Gedenkveranstaltung an den Terrorüberfall erinnert, werden der Kibbuz Nachal Oz und einige andere überfallene Ortschaften nicht offiziell vertreten sein. Die Bewohner fürchten, von einer Regierung instrumentalisiert zu werden, mit deren Handlungen sie nicht einverstanden sind. Matan formuliert es so. Diese Zeremonie kommt auch von den Menschen, die an diesem Tag, dem 7. Oktober, im Amt waren, die noch immer die gleichen Ämter bekleiden und diesen Tag noch immer nicht untersucht haben. Jetzt eine staatliche Zeremonie auszurichten nach dem Motto, es gab dieses Ereignis und jetzt müssen wir es in Erinnerung halten, ist etwas merkwürdig, denn wir müssen uns an nichts erinnern, was noch immer geschieht. Uns wäre es lieber, wenn die Regierung den ganzen Aufwand, den sie in diese Zeremonie steckt, lieber in die Verhandlungen für die Rückkehr unserer Geiseln stecken würde. Der Regierung im Allgemeinen und Premierminister Benjamin Netanyahu im Besonderen wird vorgeworfen, zu wenig für die Freilassung der Geiseln zu tun und auch kein Interesse an einer Untersuchung möglichen staatlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit dem 7. Oktober zu haben. Rund 100 freigelassene Geiseln, Angehörige von Entführten und Überlebenden des Terrorangriffs, verlangten in einem offenen Brief die Absage der staatlichen Gedenkveranstaltung und untersagten jede Verwendung von Namen oder Bildern von Geiseln oder Todesopfern. Die Regierung Netanyahu hält an der geplanten Veranstaltung fest und lehnte einen Vermittlungsversuch von Staatspräsident Herzog ab. Er hatte sich als alternativer Veranstalter angeboten. Die Kleinstadt Sderot, die ebenfalls von den Terroristen der Hamas überfallen wurde, wird offiziell an der zentralen Gedenkveranstaltung teilnehmen. Shlomi, Inhaber eines Spielwarenladens in Sderot, hält das für richtig. Ich als jemand, der hier lebt und das, was am 7. Oktober geschehen ist, miterlebt hat, sage, es reicht. Wir haben eine Regierung, die von einer demokratischen Mehrheit gewählt wurde, und sie trägt die Verantwortung für Zeremonien. Lasst die Leute, die in der Regierung sitzen, entscheiden und lasst uns an diesem Tag gemeinsam den Kopf senken, weinen und vereint sein. Der Streit um die Gedenkveranstaltung, er verläuft entlang des Grabens zwischen rechts und links in der weiterhin gespaltenen jüdisch-israelischen Gesellschaft. Spiegelt die Lagerbildung in für oder gegen Netanyahu wider. Matan Weiss in Nahal Oz bedauert das. Es ist sehr traurig, dass die Diskussion in diese Richtung geht. Mich persönlich lässt es auch etwas verzweifeln. Denn hier geht es nicht um Politik. In den Tagen nach dem 7. Oktober gab es das Gefühl der Einheit, des Zusammensiegens. Und auf einmal ist es umgekippt in ein Wir siegen gemeinsam, vorausgesetzt ihr tut das, was wir wollen. Am 7. Oktober wird es nun wohl zwei größere Gedenkveranstaltungen geben. Die der Regierung und eine unpolitische in einem Park in Tel Aviv.
Eigentlich hatte die Houthi-Miliz der Bergung des griechischen Öltankers Sunion im Roten Meer zugestimmt. Dafür stellten sie auch vorübergehend das Feuer ein. Jetzt hat die Miliz aber nach eigenen Angaben auf dem Schiff Explosionen ausgelöst. In einem Video ist zu sehen, wie maskierte Männer Sprengstoff auf dem Schiff anbringen und diesen dann zünden. Das Schiff liegt vor der Küste des Jemen vor Anker und ist mit 150.000 Tonnen Rohöl beladen. Befürchtet wird nun erneut eine Umweltkatastrophe. Die Houthis attackieren immer wieder Handelsschiffe in dem Gebiet. Sie handeln nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern. Schauen wir jetzt auf den Krieg in der Ukraine. In Brüssel beraten heute die EU-Verteidigungsminister über die militärische Lage in der Ukraine. Dabei soll es auch um geplante Milliardenhilfen für Kiew gehen. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
Der ukrainische Verteidigungsminister Umarow wird an den Beratungen per Videoschalte teilnehmen und über die russischen Luftangriffe auf sein Land informieren. Er hatte bereits am Mittwoch mit Vertretern der NATO-Staaten über die Lage gesprochen. Weiteres Thema, die Zusage der G7-Gruppe, der Ukraine einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Die EU will dafür Zinsgewinne auf eingefrorene russische Vermögenswerte nutzen. Die Details sind aber noch unklar. In der Ukraine selbst mussten jetzt nach offiziellen Angaben 4 Atomreaktoren zeitweise abgeschaltet werden. Der Grund: Schwankungen im Stromnetz nach schweren russischen Luftangriffen. In einem Brief an die internationale Atomenergiebehörde schreibt die Regierung in Kiew, Russland ziele weiter absichtlich auf die Energieinfrastruktur und wolle so die Arbeit der Kernkraftwerke unterbrechen. Die IAEA appellierte an beide Seiten, die Sicherheit von Nuklearanlagen nicht zu gefährden.
Der ukrainische Verteidigungsminister wird sich heute außerdem mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin treffen. Dabei will er die US-Regierung um die Erlaubnis zum Einsatz von Waffen gegen Militärziele auf russischem Gebiet bitten. Einem CNN-Bericht zufolge wird die ukrainische Seite der US-Regierung auch eine Liste von potenziellen Zielen in Russland vorlegen. Die Ukraine meldet unterdessen, dass einer der bisher an das Land gelieferten F-16-Kampfjets während eines russischen Bombenangriffs abgestürzt ist. Der Pilot sei dabei gestorben. Der russische Beschuss sei aber US-Informationen zufolge nicht die Ursache für den Absturz gewesen. Die Ukraine hatte erst vor wenigen Wochen mindestens 6 der Kampfjets geliefert bekommen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.